HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Dominik Rake. Gastgeber Johann Anschelium. Dominik Rake, das erste Körperteil, was ich von Ihnen gesehen habe, war Ihre Brust. Ihre weibliche Brust. Sie stiegen in den Aufzug ein und hatten noch, glaube ich, keine. Sie stiegen aus dem Aufzug aus und hatten eine.
Der schönste Busen der Welt, nach einer Kurzgeschichte von Roland Topor.
Erzählen Sie mir die Geschichte von dem schönsten Busen der Welt.
Der schönste Busen der Welt war ja ein ganz wichtiger Film für mich und auch den Regisseur Rainer Kaufmann und eigentlich auch den Produzent Thomas Woebke damals. Für uns alle drei war das so der Beginn einer Karriere, die dann eigentlich auch bis heute anhält. Das war ein Abschlussfilm der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Und Rainer Kaufmann, der übrigens auch ein Frankfurter ist, hatte die Idee und wollte mich da in dieser Rolle besetzen. Und der Film war ja nur 17 Minuten lang oder sowas. Es ist ja ein Kurzfilm. Und das Problem mit Kurzfilmen ist, dass man sie ja eigentlich gar nicht zeigen kann. Die laufen dann auf Festivals, aber das war es eigentlich.
Ich habe den in einer Zeit gesehen, da lief er im Kino als Vorfilm, als es noch Vorfilme
richtig
gab.
Genau. Naja, das war weniger ein Vorfilm, als es gab einen Film, der hieß Abgeschminkt von Katja van Garnier, der dann auch ein Riesenerfolg wurde. Und weil der Film zu kurz war und es eine Maßeinheit gibt, dass so und so viele Minuten muss ein Film, der im Kino ist, mindestens laufen, ich weiß nicht, 78 Minuten und der hatte nur 75 Minuten oder sowas, wurde diesem Film Abgeschminkt die suchten einen Partner, um ins Kino kommen zu dürfen. Und der Partner wurde unser Film, Der schönste Busen der Welt. Und so war das ein Double Feature mit einem kurzen Einleitungsfilm, nämlich dem schönsten Busen der Welt und dann dem längeren Film. Und und davon haben wir alle profitiert, glaube ich. Also beide Filme haben sich dadurch so ein bisschen auch hochgeschaukelt. Und das ist immer gut für einen Schauspieler, wenn man auch nicht sich nur im Fernsehen gezeigt hat, sondern wenn man auch mal im Kino aufgetaucht ist. Und deshalb war das ein Beschleuniger meiner Karriere dann.
Die ganze Geschichte war wunderschön und ich dachte mir, wer ist denn das? Wie unterscheidet sich die Arbeit für diesen Kurzfilm oder im Film für Sie gegenüber der Arbeit in der Komödie Die Niere?
Der Unterschied ist, dass man viel mehr Zeit hat beim Theater. Fernsehen und auch Film, jetzt Kinofilme nicht ganz so, aber vor allem Fernsehfilme, und da habe ich ja sehr viele gemacht in den letzten Jahrzehnten. Das Arbeiten daran ist immer industrieller geworden. Es muss sehr schnell gearbeitet werden. Ja. Man hat so und so viele Minuten auf dem Programm für jeden Tag und man hat so und so viele Stunden, in denen diese Minuten gedreht werden müssen. Man muss ganz genau und schnell sein, während das Theater noch so eine Freiheit hat. Ja. Also die ganze Probenzeit, und wir hatten ja hier für die Niere hatten wir 6 Wochen Proben, das ist schon ein ganz besonderer Unterschied, weil man Dinge ausprobieren kann, weil man ja Verschiedenes anlegen kann.
Geben Sie mir Bilder.
Das ist der größte Unterschied. Ja, ich meine, wir haben ja Situationen in dem Stück, ja, ob ich das jetzt ganz laut spiele, ob ich das leise spiele, ob ich noch von links nach rechts renne, ob ich sie in den Arm nehme, ob ich von ihr fliehe. Das sind ja Dinge, die man jetzt in einer Situation, einer Ehekrise, die da ja beschrieben wird, da gibt es ja ganz viele Situationen, die wir ganz physisch uns erarbeiten müssen, ja. Mal ganz abgesehen davon, dass man ja dann auch nach dem Probenprozess plötzlich dann mit einem Publikum konfrontiert ist, ja, was man im Film ja auch nicht hat. Da hat man ja nur die Kamera und das Publikum ist der Regisseur und vielleicht ein paar Umstehende. Aber die Arbeit unterscheidet sich ja dann nochmal enorm, ne? Weil wir ein ganz anderes Timing haben plötzlich. Wir haben plötzlich Lacher, ja, wir haben Reaktionen und diese Reaktionen und Lacher und die sind jeden Abend anders und man muss sich immer wieder darauf einstellen und umstellen. Und das ist auch das, was mir gerade besonderen Spaß macht, weil jeden Abend finde ich da eine andere Situation vor. Also da ist ein Variieren gefragt, was ich jetzt beim Filmdreh überhaupt nicht habe. Weil, wie gesagt, da musst du gut vorbereitet sein, beim Theater auch, aber da geht es darum dann, das wird das gestaged, also man beim Film geht man dann durch die Szene und sagt, meistens ist es auch schon vorbestimmt, weil es überlegte Kameraeinstellungen gibt. Da geht es dann eher darum, von Position A nach B, nach C zu kommen. Die kreative Freiheit, die wir im Theater haben, die ist da ein bisschen eingeschränkt beim Film.
Das heißt, Dominik Rake, in der Niere hatten Sie zuerst an einen Rocker gedacht, der sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, sein Organ abzugeben. Und nun sind Sie beim Studienrat des Altphilologischen Gymnasiums gelandet.
Wie kommen Sie jetzt da drauf?
Nein, ich frage einfach schlicht nach der Persönlichkeit, die Sie versuchen zu verkörpern und vielleicht auch einem Bild, das sich gewandelt hat.
Ja, total. Also wenn man mich, ich sag mal, mit dem Image, das ich vielleicht noch abgebe für manche Zuschauer des Kommissars, den ich hier so viele Jahre in Berlin gegeben habe, und wenn man dann meinen Auftritt in der Niere sieht, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Aber erstens verändert man sich. Zweitens heißt es ja nicht, dass das Image, was ich damals da hergegeben habe, unbedingt auch mir entspricht. Ich glaube, dass die Rolle, die ich jetzt gerade spiele, sehr viel von mir hat.
Was ist das für ein
Mensch?
Oder
anders gesagt, ja, durch dieses Theater habe ich ein familiäres Umfeld. Und mir hilft das als Schauspieler, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich mich zu Hause fühle, wenn ich mich wie in der Familie fühle. Und das kann ich da tun und deshalb kann ich sehr aus mir herausgehen. Ich renne rum, ich schreie, ich brülle, ich lache, ich weine.
Sie pfeifen auf die Klebestreifen am Boden.
Ja, total. Also ich lasse es da richtig krachen jeden Abend, ne? Und das ist eine Freude und ich habe das Gefühl, dass das Publikum das irgendwie auch ganz lustig findet.
Sind Sie auch ein bisschen zu Ihren Wurzeln zurückgekehrt, Dominik Raake, zu Ihrer Zeit im Institut von Lee Strasberg in New York, wo Sie gelernt haben, die Situation aus real erlebten Erfahrungen zu schöpfen, daher die Gefühle zu holen auf die Bühne vor die Kamera?
Ja, ja, das ist ganz interessant, weil ich das immer so ein bisschen runtergespielt habe, diese Ausbildung. Und ich weiß es bis heute nicht genau, was ich davon wirklich mitgenommen habe in meinem Beruf. Ich hatte immer den Eindruck, dass ich wenig davon mitgenommen habe, dieses sogenannte Method Acting. Sie haben es angesprochen, es geht darum, es basiert so auf einem Begriff, den man Emotional Memory nennt, unter anderem. Also einmal erst geht es darum, sich zu entspannen durch Übungen, Entspannungsübungen, und dann für Situationen, die gefordert sind in einem Stück oder in einem Film, versuchen, eine Realität in sich selber zu finden und die über eine Übung wieder aufleben zu lassen, sodass sie mich ja betrifft und ich sie in die Rolle sozusagen legen kann. Manchmal denke ich mir, dass ich das, was ich da in der Schule in Amerika gelernt habe, gar nicht mitgenommen habe in mein späteres Schauspielerleben, weil dieses alles aus der emotionalen Vergangenheit herauszuschöpfen, um dann in die Rolle zu geben, habe ich immer das Gefühl, dass ich das gar nicht mache. Auf der anderen Seite glaube ich, irgendwas wird schon auch hängen geblieben sein. Vielleicht ist es so eine gewisse Natürlichkeit, die da bei den Strasberg-Leuten irgendwie auch da ist, dass man eben nicht so theatralisch wird. Aber es war auch bestimmt die Zeit, die ich da in New York verbracht habe, die mich sehr gebildet hat oder die mich hat reifen lassen.
Diese Ausbildung knüpft ja letztlich auch an Ihrer Biografie an, weil dieser Spielratz Dominik Raake, geboren am 11. Dezember 1958, ich hoffe, das ist nicht böse, wenn ich das sage, aber was wichtig ist für diesen unseren Sender im hessischen Hanau, jawohl, der ist der Sohn von Peter Raake und hat erstmal sein Kinderleben auf Pappe geschlafen. Das müssen Sie, wie schon hunderttausendfach erläutert, heute auch erläutern.
Ich kann es schon nicht mehr hören, aber ich jetzt erläutere es trotzdem. Und natürlich für Leute, die es noch nicht gehört haben, ist es auch irgendwie vielleicht eine ganz, ganz schöne Rückblende in meine Kindheit. Ja, ich komme aus einem Künstlerhaushalt. Mein Vater ist Designer. Meine Mutter war die Frau an seiner Seite, aber nicht minder ambitioniert, denn sie hat meinen Vater, glaube ich, immer sehr nach vorne gepusht und hat sich natürlich auch in seine Sachen eingemischt. Und es gab eine Zeit in den Mitte bis späten 60er Jahren, wo wir in Wolfgang bei Hanau, in dem Haus meiner Großeltern, das dann meine Eltern übernommen hatten, auch eine Firma hatten, die meine Mutter geleitet hat, Pappfaltmöbel Ellen Raake. Ja, das war die Zeit, wo wir in Pappe gelebt haben. Pappmöbel, die mein Vater designt hat, also aus Wellpappe, so gefaltet, dass sie stabil sind, sodass man Sitze draus machen konnte, dass man Tische draus bauen konnte. Und schließlich und endlich haben wir sogar für eine Weile auch auf Pappbetten geschlafen.
Dann gab es noch die Besteckserie Mono.
Mono, ja, Mono ist ein ganz berühmtes Design. Es ist auch im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Also das ist ja ein Ritterschlag für jeden Designer, dort vertreten zu sein. Dieses Besteck ist genauso alt wie ich und sieht aber zeitloser aus als ich. ist aus Edelstahl und ist wirklich ein Klassiker inzwischen, würde ich sagen, der
im Besteckdesign und immer noch käuflich zu erwerben. Und ein Klassiker, ein tolles Design.
Ja, im Stil dieser damals neuen Zeit hat Ihr Vater dann auch überall Karriere gemacht. Also heute ist er emeritierter Kunstprofessor und die Mutter Bildhauerin und die Scheidung damals sehr wahrscheinlich. Ich glaube, da waren Sie noch sehr jung.
Da war ich 10, als sie sich getrennt haben. Na, mein Vater, der war dann in Hamburg. Wir hatten ja so verschiedene Stationen, auch innerhalb Hessens, weil die fingen an in Darmstadt und dann gingen sie nach Saarbrücken. Und in Kassel kam ich eigentlich dazu. Ich bin zwar in Hanau geboren, weil da meine Großeltern waren und der war Arzt und da ist meine Mutter nach Hanau zur Entbindung. Aber es war in Kassel, wo ich meine frühen Jahre verbracht habe. Und dann haben wir einen Abstecher nach Ulm gemacht, weil mein Vater da an der sehr bekannten Hochschule für Gestaltung auch schon als Dozent gearbeitet hat. Dann sind wir wieder nach Hanau zurück. Also ich habe viele Jahre meiner Kindheit in der Jugend im Hessischen verbracht. Und eben dann in so um 1970 rum, 69, 70, also ich war 10, bisschen über 10 vielleicht, kam dann die Trennung meiner Eltern. Ja. Mein Vater ist nach Hamburg gegangen.
Und Sie blieben bei der Mutter?
Und wir blieben, meine Geschwister und ich, wobei mein älterer Bruder quasi schon aus dem Haus war, meine jüngere Schwester, die 6 Jahre jünger ist als ich, und meine Mutter blieben dann in Hanau eine Weile. Und irgendwann hat sich dann meine Mutter Richtung Frankfurt bewegt und das war genau die Zeit, da hatte ich dann gerade Abitur gemacht in Hanau und bin dann, nachdem ich an diesen vielen Schauspielschulen abgelehnt wurde, die wollten mich alle nicht, 7 Stück waren es insgesamt, bin ich dann nach New York gekommen. Ja.
Geben Sie mir ein Bild von dieser Jugend. Ich habe natürlich gehässigerweise sofort einen langhaarigen Jugendlichen im Stil der Zeit in einer vollgequalmten Diskothek im Kopf. Die US-Armee fällt mir natürlich sofort ein, die Stationierung der GIs in Hanau. In was für Subkulturen, in was für Kreisen haben Sie sich damals bewegt und warum überhaupt Schauspieler?
Interessant, ja. Nee, also das ist ein lustiges Bild, was Sie haben, dass ich mich in GI-Kneipen rumgetrieben hätte. Ein cooles Bild, aber das hatte nichts mit meiner Realität zu tun. Meine Realität war, ich war sehr in meinen eigenen Kreisen. Ich war ein sehr introvertierter Typ und ein Kind und Jugendlicher, der sich gar nicht sehr nach außen orientiert hat. Ne? Also unser Haus lag am Sportplatz und ich habe oft von diesem schrägen Fenster da oben runtergeguckt und da waren die anderen Jungs und haben gekickert und sowas, während ich oben in meiner Stube saß und gebastelt habe und gemalt habe und viel Fernsehen geguckt habe. Ich war so die erste Generation der Fernsehjunkies. Ja? Das war für mich einfach eine Welt, die total faszinierend war.
Die Gentlemen bitten zur Kasse?
Die Gentlemen bitten zur Kasse und all die Serien, die eben auch Amerika. Also Amerika war schon eine, die Amis haben unsere Kultur geprägt. Ja, also gerade im Westen Deutschland sowieso, aber auch gerade da, es war Hanau Wolfgang, ja, das war eine Riesendivision der Amerikaner.
AFN Forces Radio.
Ja, ja, American Forces Network. Und das lief natürlich die ganze Zeit. Man nannte das auch Little Chicago, weil es waren mehr Amis als Deutsche da bei uns in dem Bereich. Aber die Amis waren auch total abgekesselt. Ne? Die hatten die Gates, die Schranken, ja, also da kann man ja gar nicht rein. Aber sie haben natürlich schon irgendwie auch das Straßenbild geprägt. Und ich werde nie vergessen, wie beeindruckt ich davon war, diese großen Autos, diese V8-Zylinder blubbernden Autos, die Weihnachtsbeleuchtung, die blinkenden Lämpchen in den Fenstern. Das war eine Zeit, das gab es bei uns ja noch alles nicht. Ne? Also da, die Amis und die Ami-Kultur war schon da und ich habe sie jetzt gar nicht direkt jetzt in irgendwelchen GI-Clubs oder Jazz-Clubs, tolle Idee, aber da war ich nicht, sondern ich habe sie dann quasi indirekt intravenös übers Fernsehen bekommen mit all den Shows und Serien, die halt damals ausgestrahlt wurden. Ob das Bezaubernde Genie war oder Immer wenn er Pillen nahm oder Mannix, diese ganzen Krimiserien in den Straßen von San Francisco, Star Trek, also wie hieß das? Raumschiff Enterprise. Das war so mein Aufwachsen da. Ne?
Und warum Schauspieler? Weil bei mir in der Schule war das My Fair Lady und dann hat es mich nicht so angetan, auf der Bühne Texte, die andere geschrieben haben, aufzusagen. Warum bei Ihnen?
Ich glaube, das ist ganz früh gewesen. Das ist, glaube ich, wirklich ein genetischer Code bei mir. Es gibt ja so zwei Arten von Schauspielern, habe ich, sage ich immer. Es gibt diese Pausenclowns oder die Schulclowns, ja, diese extrovertierten Typen, die ständig irgendwie Witze reißen und sich immer die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dann gibt es die anderen, dazu denen zähle ich mich eher, in denen das schlummert, die sich aber eigentlich gar nicht trauen. Ne? Ich war ein sehr schüchternes Kind. Aber trotzdem steckte diese Sehnsucht, sich nach außen zu zeigen, sich zu produzieren, die steckte in mir, diese Sehnsucht. In dieser Kasseler Zeit, ja, also wo ich 2, 3 Jahre alt war, hatten wir eine Wohnung am Graben 11. Die war oben unterm Dach. Das war eine sogenannte Künstlerwohnung von der Stadt Kassel bezahlt, weil mein Vater ja als Dozent an der Kunstschule arbeitete. Und direkt um die Ecke muss wohl das Kasseler Theater gewesen sein. Und weil das so ein bisschen Künstlerszene war, sind die Schauspieler, so die Erzählungen meiner Eltern, in ihren Theaterpausen zu uns gekommen, um oben bei uns zu rauchen und Wein zu trinken. Verbotenerweise, weil die durften eigentlich das Theater ja nicht verlassen. Und ich glaube, das waren ganz wichtige Momente in meiner Kleinkindzeit, dass ich diese Typen erlebt habe. Ja, diese, was ich ja jetzt selber auch gerade durchmache, ne? Diese theaterbegeisterten Leute, die voller Energie sind, die quatschen, die lustig sind, die aber irgendwie auch vielleicht verzweifelt sind, weil irgendwas nicht geklappt hat. Also dieses Theatervolk, ja, das war bei uns, ist es ein- und ausgegangen. Ich glaube, das hat mich schon beeindruckt. Und da war einer, das war der Franz Josef Steffens, der lebt leider nicht mehr, der im Weihnachtsmärchen in Kassel irgendwie der Mann im Mond oder sowas war, und der konnte Sachen essen, der konnte Plüschtiere essen, ja, und der hat meinen Teddybären immer gegessen, weil der hatte so ein, was ich natürlich, ich war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt oder nicht, aber das ist ja genau die Zeit, wo man als Kleinkind das nicht so genau beurteilen kann, isst er den Bären jetzt wirklich oder versteckt er den nur unter seinem dicken Rollkragenpullover, weil er hatte ihn dann immer wieder auch rausgeholt. Aber es hat mich tief beeindruckt. Und ich glaube, das waren so ganz wichtige Erlebnisse für mich als Kleinkind, das zu sehen. Und ich glaube, da ist auch so etwas, wie man heute sagt, getriggert worden in mir.
Dominik Rake, nach mehreren Absagen an deutschen Schauspielschulen geht der 19-Jährige nach New York. Also ich stelle mir die verzweifelten Eltern vor, die diesen abgebrochenen Schauspielschüler haben, der nirgendwo genommen wird, und sagen, na gut, dann kannst du nach New York. Wie war das? Warum? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, wie gesagt, ich hatte überall meine Aufnahmeprüfung gemacht, 2 Rollen einstudiert, wahrscheinlich nicht besonders gut. Ja, man musste eine Komödie und ein Ernstes stiften, ein Klassiker und was Modernes spielen, wie das so ist. Ja, das ist, glaube ich, heute noch so. Ich kann Ihnen auch gar nicht mehr sagen, was ich... Ist auch egal. Jedenfalls wollten die mich nicht. Und dann... Ich glaube, es war ein Artikel im Zeitmagazin, wo irgendjemand am Bochumer Schauspielhaus hatte Lee Strasberg geholt. Das war gerade so in der Luft, ja. Und das hatte ich gelesen und das hörte sich irgendwie ganz gut an. Und so kam ich darauf. Und es gab ja noch kein Internet. Das heißt, man musste sich dann irgendwie Prospekte schicken lassen und da so ein bisschen recherchieren und sowas. Jedenfalls hatte ich gedacht, vielleicht wäre das was. Und ich hatte, das muss man dazu sagen, als Junge aus der Hanauer Provinz natürlich auch ein Begehren, rauszukommen. Ja, so hatte ich auch schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht nach London oder Paris zu gehen. Also das war schon in mir drin, ein gewisser Drang rauszukommen. Ja, und dann hörte ich von dieser New York-Sache, und das ist natürlich weit, weit weg. Aber ich dachte, jetzt probierst du das mal aus. Und ich hatte gute Connections zur deutschen Lufthansa, weil ich einen Typen kannte, der da für die gearbeitet hat und da Public Relations gemacht hat. Und weil ich ja ganz gut gezeichnet habe, ich habe immer so kleine Comics gezeichnet, habe ich übrigens beim Fernsehen gucken nebenher entwickelt, ja, dass ich eine gewisse Kreativität bei dem, dass es nicht nur so ein reines Konsumieren war, sondern dass ich noch was nebenbei mache, und habe dann für die so intern kleine Comics gezeichnet, und der konnte mir dafür Freiflüge geben, der konnte mir kein Geld geben, aber Freiflüge, und so konnte ich mehrmals nach New York fliegen, also, und habe mich dann da vorgestellt, und es ging dann alles gut, und dann gab es eben diesen großen Moment, ja, machst du das jetzt oder machst du es nicht, und um auf Ihre Frage zu antworten, die Eltern hatten da eigentlich nichts dagegen. Die fanden das in Ordnung.
Die Comics, da werde ich doch neugierig. So im Stil von Vater und Sohn?
Ja, ganz simpel. Also ich weiß nicht, ob Sie Saul Steinberg kennen, der viel für den New Yorker gemalt hat in den 50er und 60er Jahren, den ich sehr verehrt habe. Der so ganz, ja, mit ganz dünner Feder, die sehr,
ja, kann ich jetzt gar nicht so genau beschreiben, ganz einfache Männchen malte, aber auch Straßenszenen und viel dieses New Yorker Plakat, das berühmte ist von ihm, ne? Das Empire State Building als Frau mit einem Hut und toupierten Frisur. Ja, das waren so Anregungen, die ich hatte. Und wie gesagt, ich habe immer gern gezeichnet. Und dann habe ich eben für die Lufthansa habe ich eine kleine Figur entwickelt, die hieß Hans Luft. Das war der Kranich, den habe ich einfach aus dem Logo herausgenommen und habe ihn zu einem kleinen, ja, etwas tölpelhaften Vogel gemacht und der dann die Leute begrüßt hat oder ihnen alles Gute zum Geburtstag wünscht.
Ja, das sind Sie ja auch ein Kind Ihrer Zeit gewesen, denn es gab von Salamander, der Schuhfabrik, gab es Comics, es gab Mickey, der durch die Hefte gezogen ist, ein Igel mit seinem Gummipferd, dem aufblasbaren Jimmy hieß das. Es gab später im Kino die HB-Männchen mit einem Strich bis hin zu Mordillo mit seinen lustigen Cowboy-Geschichten und den prall aufgeblasenen Männchen. Das war alles ein bisschen retro, würde man heute sagen. Das war alles mit klarer Feder gezeichnete Kritik der Wirklichkeit.
La Linea, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen. Das war
genau.
Italiener.
Ja, ja, ja.
Das war einfach nur eine Linie und aus der Linie hat sich so ein kleines Männchen entwickelt und der war immer so ein bisschen schlecht gelaunt und ist so, ja, ist einfach so lang gelaufen und dann über etwas gestolpert oder hat irgendwie einen Hund gejagt und also es war eine wunderschöne kleine, ganz simple, aber sehr fantasievolle Figur auch.
Sie sind ja dabei, mich von meinen Vorurteilen gegenüber diesem Dominik Raake zu trennen. Müssen wir uns dann von Vorbildern verabschieden wie Marlon Brando oder James Dean, die ja auch bei Strasberg gearbeitet haben und damals noch wichtiger waren als heute? Als Vorbildern für Sie?
Naja, das waren ja keine Vorbilder für mich, die waren ja viel zu alt, also zu weit weg.
Okay.
Naja, das war ja 50er, wie bei den 40er, 50er Jahre.
Ja, aber James Dean ist eternal young.
Ja, vergessen Sie nicht, ich bin ja von dieser Fernsehsucht, die ich dann ja irgendwann überwunden habe, bin ich ja dann ins Kino gekommen und bin Cineast geworden und dann bin ich ja, und jetzt reden wir von den frühen 70er, Mitte 70er Jahre, wo ich dann den Schritt dann ins Kino gefunden habe, da bin ich ja dann aufgewachsen mit einer, also das besser hätte es mich ja nicht treffen können, mit dem New Hollywood bin ich dann konfrontiert gewesen, ja. Also wir sprachen plötzlich von Alan J. Pakula, wir sprachen von Francis Ford Coppola, Scorsese, also all die Leute, die plötzlich Hollywood völlig umgedreht haben, ja, das waren die Filme, die ich dann als reingegangen bin, ja. Das müssen Sie mal vorstellen, was war das für ein Knall, ja? Also nachdem man vorher diese braven amerikanischen Fernsehserien gesehen hat, kann man jetzt ins pralle Leben, ja, improvisierte Dialoge, schmutzige Filme, also das Gegenteil des Studiosystems, ja. Das war eine Revolution, die da stattgefunden hat und das war eine total interessante und tolle Sozialisierung für mich, um nochmal ein ganz anderes Bild von dieser Kunst zu bekommen.
Warum kommen Sie aus diesem Land, wo Taxi Driver gedreht wird, Mean Streets, auf Deutsch wird er dann ja in die Fantasie geschoben, heißt dann Hexenkessel. Warum kommen Sie aus dieser Welt des sozialen Realismus, obwohl man früher die italienischen Filme nach dem Krieg so benannt hat, in das deutsche Kinoland, wo ja immer noch Opas Kino versucht wird zu überwinden?
Ja, nach 50 Jahren. Ja, wieso ich da hinkomme, weil ich daher komme ich da hin. Also das war ja natürlich, das war ja eine Frage, die ich mir ja selber gestellt habe. Ich bin ja dann nach Amerika gegangen, ich bin ja dann in dieses Sehnsuchtsland gegangen, das ich ja vorher nur aus den Fernsehserien in die Straßen New Yorks gesehen habe oder in Taxi Driver, ja, mit den dampfenden Gullis in der Stadt und diesem wahnsinnigen Soundtrack. Bernard Herrmann hat dann, glaube ich, den Soundtrack gemacht, ne, für Taxi Driver. Also ich bin ja dann in dieses Land dann gegangen und habe all die Bilder wiedergefunden, die ich über Jahre hinweg in den Kopf bekommen habe, als ich Filme gesehen habe und war ja dann da. Und natürlich habe ich mir dann diese Stadt auch erobern müssen und habe glücklicherweise nicht das Schicksal eines Taxi-Drivers gehabt, der dann in seiner ganzen Einsamkeit verkümmert und dann irgendwann zum Killer wird, sondern war auch ziemlich verkümmert am Anfang, aber habe irgendwie das dann auch geschafft, mit Leuten zusammenzukommen und meinen Bereich da, meinen Claim abzustecken in dieser großen Stadt. Und dann gab es auch den Moment zu sagen, ja, vielleicht bleibst du hier. Und ich hatte da auch schon eine Green Card beantragt. Aber die Möglichkeiten, die in Amerika scheinbar unbegrenzt sind, die waren in Deutschland viel, viel größer. Und das war auch der Grund, warum ich dann nach Deutschland gegangen bin und dann auch hier meine Arbeit begonnen habe und auch hier meine Karriere dann gemacht habe.
Dominik Rake zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Dann spielen wir doch einfach einen Ausschnitt aus der Filmmusik von Bernard Herrmann, von Martin Scorseses Taxi Driver mit De Niro in der Hauptrolle. Das war ein Ausschnitt aus dem Soundtrack von Taxi Driver von Martin Scorsese. Dominik Rake zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Anschelium. Sie sind ja konsequent gewesen, abgesehen von den Vorurteilen, die ich mitbringe, findet sich dann wieder in Ihrer ersten Fernsehrolle in der Produktion Rote Erde 1983 unter der Regie von Klaus Emmerich. Da haben Sie ja so eine Art Mean Street, eine Art sozialkritischem Realismus, der dann eben bei dem größten Filmveranstalter, nämlich dem WDR, also dem Fernsehen, in Deutschland landet. Und da spielen Sie Ihre erste Fernsehrolle. War das Absicht oder Zufall? Hätten Sie alles gespielt?
Oh, ich glaube, ich hätte ziemlich alles gespielt. Ich war ja ein junger Schauspieler, der gerade von der Schule kam und gierig war nach Rollen. Und ich hatte in meiner New York-Zeit schon so 2, 3 Anläufe, wo ich sagte, ich gehe jetzt mal für 2 Wochen nach Deutschland, um mich da zu zeigen, um mich zu präsentieren und irgendwie versuchen, an Jobs ranzukommen. Und so kam ich eben auch zur Bavaria nach München und zu einer Casterin, das nannte sich damals noch gar nicht so, das gab es da noch nicht so, Besetzungsbüro, ja. Das war die Frau des Regisseurs, die dann später eine sehr bekannte Casterin wurde, Ann Dorte Braker.
Wer war das?
Ann Dorte Braker heißt sie. Und die dann viele, viele Filme, also zum Beispiel alle Dominik Raab-Filme besetzt sie. Aber damals war sie selber eine Anfängerin und ich hatte mich vorgestellt, ich hatte so kopierte Fotos von mir. Ich war so Xerox, das war damals ja. Fotokopierte Fotos. So Xerox-Kopien, Sie wissen schon, was ich meine, so ein bisschen größer abgezogen, so DIN A4, ja. Und die hatte ich so aneinander geheftet und das sah irgendwie, während hier hatte man noch mit Hochglanzfotos gearbeitet, ja, aus dem Fotostudio, die man dann vorgelegt hat. Und also ich sag mal, mein ganzer Approach, mein ganzer Ansatz, mich vorzustellen, war natürlich ein bisschen geprägt von Amerika, ein bisschen frecher, ein bisschen moderner, wenn man so will. Und das war mir aber gar nicht so bewusst. Jedenfalls, ich glaube, ich bin dieser Frau aufgefallen, ja, da kommt einer, der irgendwie in New York war und sowas, das ist ja erstmal interessant, aber sie hat mir eigentlich nichts versprechen können. Sie hat gesagt, die Rollen sind besetzt, die großen Rollen, das war's. Aber ich dachte, okay, ich habe immerhin mich gezeigt. Das war im September, ich glaube 81, und dann habe ich nichts mehr gehört und 2 Monate später ruft jemand an, eine Frau mit Schweizer Akzent, und die sagte, wir bräuchten ihre Maße bitte. Und da sagte ich, wie bitte, was? Ja, ja, und sie spielen doch jetzt in der Roten Erde mit. Und da hatte ich den Job, da hatte mich keiner angerufen, da hat mich die Kostümbilderin dann angerufen, also das war irre. Und so kam ich dann, und ich hatte den Regisseur nie getroffen. Und dann, im Januar ging es los, also 82 dann, glaube ich, und dann war ich bei der Kostümprobe, Bavaria groß, ja, die hatten das Ganze, das war eine historische Serie, das heißt, es war alles so in den 1880 angelegt oder 1875 und dann spielte das über 30 Jahre. Jedenfalls hatten wir historische Kostüme, ich komme in den Kostümfundus und plötzlich hockt da in der Ecke dieser, so ein bisschen, ich sag mal jetzt so ein bisschen wie Fassbinder-Typ, ja, Lederjacke, schwere Stiefel an. Der Regisseur sah mich, als ich mich da entkleidete, um dann diese Kostüme als Bergmann anzuziehen. Und er hat gesagt, du bist doch kein Bergmann, wir hatten dich besetzt. Und das war natürlich ein Schock für mich, weil seine Frau hatte mich besetzt, habe ich ihm auch gesagt. Und ja, er musste mich dann nehmen, auch wenn ich jetzt nicht so ein
so ein Typ war, so physisch und so, dass ich jetzt ja glaubwürdig diesen Bergmann für ihn verkörperte. Aber ich war ja dann auch der etwas intellektuellere Typ im Stück. Ich war dann einer, der in die Politik gegangen ist, der dann bei der SPD war und der dann in den Reichstag nach Berlin gegangen ist. Also meine Figur hat ja dann auch nicht ganz so eine proletarische Entwicklung gemacht, sondern dann habe ich dann doch vielleicht für ihn im Endeffekt dann doch auch wieder reingepasst. Aber das war ein ziemlicher Schock erstmal für mich.
Also 1,90 Meter hatten die Stollen 1875 noch nicht als Höhe
als in der Gardemaß, Grube. Nee. Nee, ganz und gar nicht. Nee,
hat denn Ihre Größe irgendeine Bedeutung gehabt für Sie? Haben Sie die gespürt? War es ein Privileg oder eher ein Nachteil? Weil die kleinen, dicken Oblong-Fitz-Oblongs in der deutschen Schauspielerszene, die werden doch schneller berühmt. Die nennt man dann sofort Urgestein. Bei Ihnen ist das schwieriger.
Oblong, Fitz, Oblong, das treffen voll. Das war der kleine, dicke Ritter.
Ja,
dass
genau.
Sie das jetzt erwähnen, ist ja irre. Da sind wir auch nochmal bei einer Kindheitserinnerung. Mit dem habe ich mich sehr identifiziert, weil ich war auch eher, also nicht richtig klein, aber ich war eher so ein bisschen pummelig. Und das war der Oblong, Fitz, Oblong, war auch ein Held meiner Kindheit. Witzig, dass gerade Sie den jetzt erwähnen. Ja, Sie fragen mich mit meiner Größe 1,90, ob mir das Vorteile gebracht hat oder was auch immer. Nein, im Gegenteil. Ich war in der ZBF Frankfurt. Ja, und da gibt es
das Arbeitsamt für Schauspieler.
Ja, richtig. Ja, inzwischen heißt es, glaube ich, ZAV, aber damals hieß es ZBF. Und da gibt es auch ein Komitee älterer Herren, waren das zumindest damals, als ich dann von der Schauspielschule zurückkam, wurde ich ja noch getestet. Du musstest da nochmal vorsprechen bei denen. Und die haben gesagt, also die haben mich, das war, da habe ich dann wieder einen auf den Deckel gekriegt, so ähnlich wie bei den ganzen Schauspielschulen, die mich nicht wollten, hat mir also die ZBF Frankfurt bestätigt, dass ich zu groß sei, um Karriere zu machen, weil die Dekoration dann ja hinten immer ins Bild kommt, ne? Weil man ja bei Theater, aber beim Film auch, früher zumindest noch, aber das war in deren Zeit, nicht mehr in meiner Zeit, würde ich sagen, gab es ja noch Dekorationen, die nur, was weiß ich, 2,50 Meter hoch waren. Und wenn die Kamera in einem bestimmten Winkel das aufgenommen hat, dann hätte man bei einem großen Mann wie mir, hätte man dann oben das Ende der Dekoration gesehen. Also so viel zu meiner Körpergröße.
Dominik Rake, wie kommt es, dass Sie nicht nur gespielt haben und ordentlich oder begabt das getan, was andere gesagt haben, sondern auch geschrieben haben? Wie kommt dieses andere Element, was ja doch ein ganz anderes ist als das Darstellen, in Ihr Leben?
Das Schreiben, ja, ich glaube, das begann ja auch früh, wie alles, glaube ich, früh beginnt in einem kreativen Beruf. Ich habe ja mir immer Sachen ausgedacht, ja, kleine Geschichten, Sketche, Hörspiele haben wir gemacht, also ich mit ein paar Freunden. Meistens war es einer oder zwei andere, mit denen ich mich dann zusammengetan habe, weil ganz alleine, gut, schreiben kann man ganz alleine, aber das dann umsetzen, da brauchen wir dann schon noch eine zweite Stimme oder noch einen zweiten Schauspieler, der dann einen Sketch mitspielt. Also es fing früh an, das waren ja auch, also von den Hörspielen wurden es dann Super 8 Filme und da musste es ja dann irgendwann auch eine Art Drehbuch geben, eine Idee geben, die man aufgeschrieben hat. Also das war auch sehr früh verankert. Das professionelle Schreiben, was dann später kam, das entstand eher in so einem Vakuum. Ja, und zwar in der Zeit, und die hat man ja als Schauspieler immer, wo man nicht arbeitet, wo es nicht so gut läuft. Und vor allem in einer Zeit, wo ich so das Empfinden hatte, wo sind denn eigentlich unsere Geschichten? Unsere Geschichten meine ich, meine Generation, ja, ich fand mich oft nicht wieder, wenn das dann Familienserien waren, wie diese Trombusch oder also alles so ein bisschen altbacken und wo auch ich mich auch im Erwachsenenleben dann eher an Miami Vice orientiert habe als an Forsthaus Falkenau oder sowas, ja. Und in so einer Situation habe ich mich dann auch wieder zusammengetan, meistens mit anderen, in dem Fall viele Jahre lang mit einem Freund und Regisseur, der in München lebt, Ralf Hüttner. Und dann haben wir uns gesagt, wie können wir das ändern? Was fällt uns dazu ein? Und da haben wir, unsere erste Arbeit war eine kleine Serie, die wir fürs ZDF dann geschrieben haben, die hieß Um die 30. Wir waren um die 30 und wir wollten unsere Generation, ja, ein Denkmal setzen oder unsere Generation mal einfangen in eine mehrteilige Serie.
Und
das hat ja dann auch geklappt. Ja, und wir haben einen Preis dafür bekommen. Und ich glaube, da haben wir, das war eine sehr schöne Arbeit. Ich habe da ja auch mitgespielt. Später waren das dann, haben wir drei Teile einer Kriminalkomödie gemacht. Das hieß Die Musterknaben. Jürgen Tarrach und Oliver Koritke spielen die Hauptrollen. Über zwei Polizisten in Köln, die ja kleine Beamte sind, die eigentlich nicht ernst genommen werden und sich selber oft im Weg stehen und manchmal auch selber erst die Fälle wirklich kreieren, die sie dann lösen müssen, weil sie Scheiße gebaut haben. Das waren Projekte, die, als es dann lief und das erfolgreich war, dann wollten die noch ein weiteres Stück haben, aber das lief eigentlich immer aus einem Defizit heraus, dass man nicht genug zu tun hatte oder dass wir den Eindruck hatten, man müsste da mal noch was anderes in den Markt stellen.
Ja, bei Jürgen Tarrach und Oliver Koritke muss man dazu sagen, dass sie da Karrieren geschaffen haben, weil die zwei waren für mich vorher unsichtbar und die tauchten danach in den öffentlich-rechtlichen Medien und im Kino auf und sind heute etablierte Seriendarsteller, Charakterdarsteller, je nachdem.
Ja, so ist es. Ja. Tarrach hat, also der hat schon bei Um die 30 mitgespielt, das war seine erste Rolle, ja.
Warum ist Um die 30, Um die 40, Um die 50, weiß ich nicht, ob es das gibt, aber ich habe sie nicht gefunden. Sind die einmal gesendet worden?
Dann müssen Sie das ZDF mal fragen. Wir hatten das ja schon geplant, das war immer so unser Star Wars, haben wir das genannt, ne? Also eigentlich schon, als wir das 1989 hatten wir das so im Kopf und haben das dann, ja, das braucht ja immer jahrelang, bis sowas dann realisiert wird. 94 haben wir es gedreht oder 95. Da hat man damals schon gesagt, wäre doch toll, wenn wir eine Gruppe bilden, und wir haben ja eine Gruppe gebildet, wir hatten drei Paare, und die so ganz unterschiedlich sind, die aber irgendwie alle was miteinander zu tun haben, befreundet sind, und wie wäre es denn, wenn wir die alle 10 Jahre weitererzählen? Also wie so ein Großprojekt. So ein bisschen wie Edgar Reitz es mit seiner Heimat gemacht hat. Oder eben auch George Lucas mit seinen Star Wars. Das war unsere Fantasie, aber die ist dann nicht wirklich beim ZDF auf Gegenliebe gestoßen. Weil, ich weiß auch nicht, die haben das nicht so eingesehen. Die fanden das nicht so toll. Und wir hatten dann über Jahre haben wir es immer wieder angesetzt. Noch bis vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir das letzte Mal versucht, dann quasi ein um die 50, wobei bei mir wird es jetzt bald ein um die 60 werden. Einfach die Band wieder zusammenzuholen, zusammenzukriegen und zu zeigen, ja, was ist aus ihnen geworden, ne? Wo stehen wir heute? Weil das war ja damals so ein bisschen so ein Strich, den man zieht und sagt, so, ne, so eine Bestandsaufnahme, ne? Wie geht's uns? Wie fühlen wir uns, unsere Generation? Und ich hätte es schön gefunden, wenn man das alle 10 Jahre gemacht hätte, diese Bestandsaufnahme.
Und welche Musik spielen wir jetzt?
Jetzt spielen wir Sitting on the Dock of the Bay, weil das ist von Otis Redding und das ist, glaube ich, einer der wenigen Schallplatten, die meine Eltern hatten, aber die immer wieder gespielt wurde und die mich so an diese frühen Jahre erinnert.
Sitting on the Dock of the Bay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay.
Das war Sitting on the Dock of the Bay. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Dominik Rake, Gastgeber Johanan Schelljem. Dominik Rake, wie haben Sie die Zeit empfunden, als Sie realisiert haben, ich werde keine Tatortkommissare mehr spielen, ich bin jetzt frei, im guten wie im bösen Sinne?
Das war eine absolute Befreiung. Das war auch meine erste Reaktion, weil es war ja der Sender, der gesagt hat, wir wollen jetzt ein neues Team haben. Ja, da gab es einen Redaktionswechsel und so weiter. Und das war für mich, war das auch so fast ein bisschen überfällig. Ne? Ich habe immer wieder mit dem Gedanken gespielt. Ich habe das 14 Jahre gemacht. Ich bin total dankbar, dass ich da dabei sein konnte und dass ich damals ausgewählt wurde. weil mir das natürlich wahnsinnig viel gebracht hat, weil es mir eine riesige Popularität eingebracht hat, die wichtig ist, um dann eine Karriere auch fortzusetzen oder überhaupt eine Karriere zu haben. Das gehört einfach dazu, wenn man in ein bestimmtes Gebiet kommen will, ja, wo Filme gedreht werden, wo einem Rollen angeboten werden. Das war ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig empfand ich es auch als höchste Zeit. Es war gut, dass man aufhört. Für mich war das immer auch das Schöne an meinem Beruf, nicht genau zu wissen, was kommt denn an der nächsten Ecke. Das ist doch das Aufregende daran.
Dominik Rake zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Wir schließen den Kreis. Wir kommen zur Niere und im Prinzip zu einer, ich behaupte es jetzt einfach, einer Konstante seit 2000 in Ihrer Arbeit. Also neben dem Tatort bis 2014 sind immer Paarkonstellationen bei der Niere ja auch. Das ist ja ein großes Beziehungsdramolett. Sie haben 2000...
Schön gesagt, ein Beziehungsdramolett, herrlich. Ja, ja. Ja.
Ich hab hier
Dramolett gefällt mir vor allem gut.
Das ist beabsichtigt.
Das fängt das ganz gut ein, ja, 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 sehr schön.
Love Trip mit Desiree Nussbusch, 2001. Ja. Dann, gut, den Todestunnel, also als über diese Rettung des schweren Tunnelunglücks überspringe ich. Dann Barbara Rudnick, Der fremde Gast, 2007. Immer wieder sind Rollen, Der Doc und die Hexe mit Christiane Paul, Starke Frauen und Dominik Graf. Ist das ein Ergebnis der Arbeit Ihrer Agentin, die Ihnen diese Drehbücher zuschiebt und sagt, oh, das passt ganz gut, dann mögen dich die Leute, wenn du da den Bruder eines Pfarrers spielst und eine junge Hoferbin, Das Leben ist ein Bauernhof, heißt der Film, der 2012 kam. Diese Paarbeziehungen jetzt wieder in der Niere, sind die Absicht oder fällt den Drehbuchschreibern für Dominik Rake nichts Besseres ein?
Den fällt nichts Besseres ein. Also wenn Sie mich fragen, ob das Absicht ist, ja, also es ist so, da kommen bestimmte Angebote und dann kann man von den Angeboten, die einem angeboten werden, kann man aussuchen. Ja, und da versuche ich das Beste für mich auszusuchen. Manchmal hat man nichts zum Aussuchen, dann nimmt man das, was kommt. Manchmal hat man was zum Aussuchen, dann versucht man das bessere Angebot anzunehmen, also was man vermeintlich als das Bessere empfindet, anzunehmen. Da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Das ist so laufen Karrieren hier, ja. Und das andere ist, dass man sich selber mal versucht, noch ein paar Sachen auszudenken oder Leute zu treffen und zu sagen, lass uns doch mal was anderes machen. Also mehr kann ich zu dieser Auswahl jetzt nicht sagen. Ich glaube, da waren ein paar ganz schöne Filme dabei. Da waren auch manch mediokre Sachen oder Sachen, die man besser vergisst dabei. Aber ich finde, das ist eine ganz normale Entwicklung für jemanden, der in der Branche tätig ist. Ich glaube, dass jetzt sich seit 2 Jahren ein paar Sachen geändert haben, weil ich durch das Ende des Tatortes, glaube ich, gerade so ein bisschen neu entdeckt werde oder auch mich selber neu entdecke. Die Niere, dieses Theaterstück, was ich jetzt spiele, ist ja ein ganz deutliches Beispiel dafür. Ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen über meine bisherigen Grenzen, die mir gesetzt wurden oder die ich mir selber gesetzt habe. Ich habe im Jahr 2016 einen Film gedreht mit einem ganz jungen Regisseur hier in Berlin. Der Film heißt Therapie. Da spiele ich einen Therapeuten, der eine junge Straftäterin hat, die als Bewährungsauflage in eine Psychotherapie gehen muss. Und wie sich später herausstellt, ist dieser Psychiater selber ein Psychopath. Und das wird ein Duell dieser zwei Personen. Und das war eine Rolle, die mir sehr kurzfristig angetragen wurde. Wie gesagt, in einem No-Budget-Film. Aber da bin ich wirklich an die Grenzen gegangen und auch darüber hinaus, weil es eine Rolle war, die ich so noch nie gespielt hatte. Und seitdem, und deshalb war auch dieses Theaterstück jetzt so etwas, ja, wo ich früher das vielleicht vermieden hätte, dass ich jetzt mich mehr traue und mir mehr zutraue. Und ich glaube, da das dann auch gespiegelt wird in den Angeboten, die dann wieder kommen. Also ich glaube, da habe ich im Moment einen ganz guten Lauf.
Dominik Rake, herzlichen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Und
ja, sehr gerne.
Wir lassen
Sie kommen jetzt mal in die Niere noch und spielen Sie mal dieses Stück. Das heißt, das ist von Daft Punk featuring Pharrell Williams, weil das ist die Musik, auf die ich tanze, wenn der Vorhang aufgeht.
Yes, sir. Get Lucky. Daft Punk featuring Pharrell Williams. Zu Gast im Doppelkopf war Dominik Rake, Gastgeber Johann Schelljem. Ganz herzlichen Dank.
the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.